Mitten im Wald, an einem ruhigen See, steht ein ganz besonderes Haus. Und das ist meine geheime Podcast-Station, Haus am See. Ich bin Annette Fleischer und ich lade mir Menschen ein, die mich persönlich interessieren, die mich inspirieren und von denen ich lernen kann. Bevor ich dir heute meinen Gast vorstelle, präsentiere ich kurz meinen Partner der Sendung. Das ist Printservice Steib, eine Druckerei in Bayern, die sehr großen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein legt. Die nutzen nämlich Papier made in Germany und deren verwendete Druckfarben sind alle biologisch abbaubar. Das mag ich. Ich bin in einer Facebook-Flohmarktgruppe in Berlin und vor einiger Zeit stoße ich dort auf eine Frau, die einen sehr auffälligen optischen Stil hat. Die sieht so ein bisschen aus, als wäre sie aus den 20er Jahren entsprungen. Perfekt gestylt und geschminkt, posiert auf den Bildern, super schön, sehr auffällig tätowiert, also mega kreativ. Naja, und dann habe ich mir ihre Posts durchgelesen und was sie so schreibt und hielt ein paar Wochen später auch schon ein Buch von ihr in der Hand, welches sie selbst geschrieben und illustriert hat. Und dann war für mich total klar, ich will diese Frau kennenlernen. Wer ist das? Ich will wissen, woher die kommt, welchen Weg die gegangen ist, um so zu sein, wie sie ist. Gleich kommt also mein Gast, Sarah Zettgast, Brillendesignerin, Illustratorin, Verlegerin und Kunstfigur.
Das ist mein erstes Blind Date.
Oh, meins auch.
Mein erstes Blind Date.
Hallo. Sarah, schön.
Schön, ja, freue ich mich auch.
Dass du den Mut hast, in eine komplett neue Szenerie zu fahren, mitten im Wald. Du weißt gar nicht, wer da ist. Das finde ich echt krass.
Ja, es war auch eben krass. Der Weg war auch krass.
Hast du dich gefürchtet?
Nee, aber ich dachte so, ist das jetzt wirklich richtig? Also das ist ja sehr weit weg. Aber war ja richtig.
Soll ich dir was abnehmen?
Nee, alles super.
Aber ist das nicht lustig? Wir haben uns ja eigentlich erst also nur über Telefon gehört, ne?
Ja, genau.
Weil man jetzt so ein Gesicht dazu hat.
Aber es passt total.
Ist lustig.
Also, ich habe eigentlich so, genau.
Du bist auch so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Ja.
Das ist echt lustig. Was so Facebook und alles macht.
Ja,
dann ich finde das halt eigentlich toll. Nur gehst du die Bilder durch, die sehen ja alle immer toll aus.
Ja, ja, das stimmt, da
und
hast du recht.
So, oh, Wahnsinn. Oh.
Oh Mann, ist das toll hier, ey, Wahnsinn. Mensch, ist ja traumhaft, oh mein Gott. Ja, vor allem mit der Abhanglage, was? Oh Gott. Oh, können wir da ein bisschen Richtung mal gucken gehen? Ich bin jetzt mal neugierig. Ah, das ist ja Wahnsinn. Toll.
Hast du manchmal das Gefühl, du bist in der richtigen Zeit?
Nee.
Okay, wir gehen rein.
Nee, wirklich nicht.
Nee, ne?
Nee.
Genau. Also ich habe ja einen Kräutertee für Erkältung.
Ja, der ist super und der ist auch super. Den nehmen wir zu Hause auch.
Alles klar. Wird gemacht.
Das ist ja ein Ausblick hier mit dem Küchenfenster.
Ne?
Oh, ist das schön. Toll. Ich finde auch diese Herbststimmung total schön. Mhm. Ich mag das total gerne so. Ich mache ja gerade an einem neuen Buch.
Und jetzt der Nachfolger, nachdem ich vertraue dir?
Ja, nee, noch wieder was anderes. Und da ist jetzt auch so Thema Jahreszeiten, Wetter. Und jetzt habe ich gerade so ein paar Herbstbilder gemalt. Und ich finde es immer total schön, wenn genau in dem Moment diese Stimmung draußen ist. Also ich bin heute um 4.56 Uhr aufgestanden. Und da war dann halt schon Regen und die Blätter flogen so durch meinen Garten und so. Und ich fand es total schön, so die Ruhe zu haben. Ja.
Also das ist auch, deswegen koche ich hier eigentlich am liebsten, obwohl es nur zwei Herdplatten gibt.
Ja, super.
Aber der Ausblick ist ideal.
Ist super, ja.
Total. Total. So, die nehmen wir jetzt mit.
Ja.
Wunderbar. Also die meisten suchen ja sicher mal den Platz in der Küche aus, ne? Aber es ist hier alles offen, deswegen gibt es ja nicht richtig einen Küchenplatz. Aber das wäre der, oder wollen wir aufs Sofa gehen?
Du, mir ist es egal, was du möchtest.
Naja, ich würde sagen, wir gehen aufs Sofa, weil da kannst du besser rausgucken.
Ja, noch besser.
Das mach ich. Genau, und nimm du mal die Gläser.
Und Kekse?
Kekse kannst du auch mitnehmen. Und warte mal, Stöfchen nehme ich auch noch mit. Ha! Deine Bücher kennst du ja, die bringen nämlich jetzt nicht mit.
Habe ich schon mal gesehen.
Hast du schon mal gesehen. Also, in dem Buch jetzt, ne?
In dem neuen?
Was jetzt kommt.
Was
ja schon rauskommt,
genau,
jetzt
im November.
Ne? Da hast du ja das Thema, ich vertraue dir, so Vertrauen, ne? War das so geplant als Schlussfolgerung auf die anderen beiden Bücher?
Nee, also ich folge immer meinem Herzen und überhaupt nicht meinem Verstand bei so einen Büchern. Und das hat sich tatsächlich einfach ergeben. Also ich habe da jetzt auch keinen Plan dahinter, dass jetzt kommt das und das, sondern das in dem Moment ist mir dann das Thema wichtig und ich finde das wichtig, sozusagen für mich das zu bearbeiten oder auch für meine Kinder, weil das gerade präsent ist. Nee. Und ja, und dann ist es eigentlich entstanden. Und es ist ja auch wirklich so, also ich sehe das ja auch selber, ne, in zwischenmenschlichen Beziehungen, wie schnell das Vertrauen halt auch hin sein kann. Ne? Also das ist, ich habe mich die Woche auch mit jemandem unterhalten über das Buch und er meinte auch, ja, das ist wie so ein ganz dünner Faden, ne, der immer gespannt ist. Und dann gibt es einen falschen Moment, dann ist das Vertrauen hin. Mhm. Und dann braucht man ganz, ganz lange, um das wieder so ein bisschen zu reparieren.
Mhm. Vor allen Dingen der Anlauf, bis du es hast, ne, ist ja eine lange Strecke, bis Vertrauen irgendwie aufgebaut ist.
Außer bei den Kindern, finde ich.
Also, bei den Kindern, ja.
Also bei den Kindern ist es so, ich finde, die kommen auf die Welt, die sind ja sowieso perfekt. Und die haben dieses Urvertrauen. Ich habe letztens auch, da gab es auch einen Bericht, irgendwie so Kinder in Kriegsgebieten. Ja. Und da, wenn die auf dem Rücken liegen und die Arme über dem Kopf haben und schlafen, dann haben die dieses Urvertrauen, obwohl die halt in so eine Welt geboren sind. Aber die haben einfach dieses Urvertrauen. Mhm. Und das haben wir eigentlich alle, ne? Wenn wir geboren werden. Und
dann, aber wir verlernen es.
Wir verlernen es oder wir verlieren es. Es wird verletzt, das Vertrauen.
Aber hattest du schon mal so einen richtigen Moment, dass das Vertrauen, also was du in eine andere Person hattest, total erschüttert
schon
wurde?
Schon häufiger, ja.
Also so richtig massiv?
Oder richtig okay, massiv, dass es auch nicht mehr ging und dass es dann auch wirklich für mich dann durch war, das Thema, ja. Und deshalb ist es ja so, ich habe ja jetzt, in meinem Buch ist es ja total positiv, ne? Da ist ja nur die Sachen, die sozusagen mir zeigen, dass ich jemandem vertrauen kann.
Ja.
Also, und ich finde ja auch Bücher, also ich finde ja Kinderbücher gibt es eigentlich gar nicht, Bücher sind für alle da. Und so ist es halt mit Vertrauen jetzt auch, also mit ich vertraue dir, weil das Thema ist für uns alle wichtig. Also, und auch wenn es nur diese Kleingesten sind, ne, so im Regen an der Seite zu stehen, beide unter einem Schirm. Mhm. Oder wenn man in der Nacht sich einsam fühlt, dass man sich halt aneinander kuschelt oder so, dass man einfach füreinander da ist. Ne? Mhm. Und auch wenn der andere jetzt nicht da ist, man dem trotzdem vertrauen kann und weiß, der kommt ja auch wieder.
Ja, das stimmt. Wenn du jetzt so dein Leben anguckst, lebst du genau das, was du bist?
Absolut. Ich mache genau das, worauf ich Lust habe. Das habe ich früher nicht gemacht. So, ne?
Also in welcher Phase nicht gemacht?
Naja, in der Findungsphase nenne ich es jetzt mal. Also ich hatte ja schon mal, ich habe ja auf großen Leinwänden gemalt und Kunst. Und da war ja damals, gab es noch kein Internet. Und da war das halt schwierig, weil du konntest halt nur über Galerien oder dann gab es so ein paar Fachmagazine. Und da war es halt ganz schwer, als No-Name halt reinzukommen. Das ist ja heute ganz anders. Ne? Mhm. Und dann habe ich es eigentlich sein lassen mit der Kunst und habe dann gesagt, naja, dann lernst du jetzt einen richtigen Beruf. Du bist der Augenoptiker.
Ja.
Wo ich mit Mathe und so null, also wirklich gar nichts. Ich habe mein Abitur, ne, darf man das sagen, in Kunst gemacht. mit 1+, ne, und dann dazu noch ein bisschen Geschichte. Also so viel zu Augenoptik, weil da ist nur Mathe, Physik, das war der totale Horror für mich. Und dann hatte ich auch eine Lehrerin und die war dann waren wir in so einem Werk am Fließband. Und dann sagt die so, und wenn du nichts machst in der Schule und weiter so vor dich hin tüdelst, ne, bin ja öfter immer abgehauen, weil ich hatte Tattoo-Termine.
Seit wann hast du angefangen?
Mit 15.
Mit 15?
Ja, ja. 15.
Krass. Darf ich mal anfassen?
Ja.
Aber im Grunde genommen hast du doch die ganze Lebensgeschichte und alles ist doch auf deinem Körper irgendwie,
oder?
Ja,
das sind immer so Abschnitte halt, ne? Immer so Geschichten, die gerade passiert sind oder Sachen, die lustig sind. Also wir haben auch lustige Sachen dabei oder Schwachsinnsaktionen mit Freunden oder so. Ja.
Und hast du die ganzen Motive selber entworfen?
Nee, das mache ich nicht. Also das ist so, ich sage immer, andere sammeln Leinwände, ne, so, und ich sammle halt die Künstler mit den Tätowierungen. Also ich lasse auch jedem seinen Stil und ich habe auch tatsächlich Tätowierer, denen sage ich gar nicht, was die, also die können dann einfach machen, weil ich den dann halt haben möchte in dem Moment.
Ja, ach, ist ja witzig.
Ja.
Okay, also das Thema Schmerzempfinden ist bei dir auch ein anderes, ne? Ist es gesättigt?
Nee, also ist ganz schlimm. Umso älter du wirst, umso schlimmer wird es. Also mit 15 habe ich angefangen, da hast du ja noch dieses Adrenalin und so, ne? Und dann bist du so euphorisch und alles ist so toll und dann merkst du das gar nicht. Und umso älter du wirst, du weißt ja, was dich erwartet, so, ne? Ist ja so wie beim, du kriegst das zweite Kind und weißt, jetzt kommen halt Schmerzen. Und deshalb ist die Aufregung da ziemlich schnell weg und dann hast du einfach nur noch Schmerzen.
Sag mal, wer ist denn das hier?
Ach so, das ist meine Mama als Jungpionier. Ja, Genau, ja, was habe ich denn hier noch? Ach so, genau, meine Tochter, die kleine Motte.
Ja.
Habe ich mir eine Motte machen lassen, denn ich bin ja total Flieger
begeistert. Aber du bist noch nicht fertig, ne? Oder ist es abgeschlossen?
Nee, also ist ja nie abgeschlossen. Nee. Man findet ja immer irgendwo einen Millimeter, wo noch Platz ist. Ja, das Problem ist tatsächlich eher die Zeit wieder, ne? Also, weil du sitzt ja so an so einem Tattoo ein paar Stunden pro Sitzung, mehrere Sitzungen auch. Und die Zeit ist halt gerade knapp, also... Hm. Zwei Kinder, zwei okay. Pudel,
ja.
Drei Jobs. Ja. Da ist dann irgendwann nicht mehr so viel Zeit eher dafür. Ja.
Aber du hast gesagt, dass du das, was du jetzt machst, ist ja, das erfüllt dich ja.
Ja, das ist genau.
Das ist genau dein Ding.
Das ist genau das, wo ich eigentlich auch immer hin wollte. Also so auch autark zu sein und mein Ding zu machen. Hm. Und nicht mehr irgendwie auch jemanden gefallen zu müssen oder sich verkaufen zu müssen für jemanden. Also klar, ich verkaufe mich irgendwo, ne? Aber das ist was anderes als... Na, Sarah, präsentier mir das jetzt doch mal bitte oder sowas, ne? Und da habe ich überhaupt gar keine Lust mehr drauf. Das habe ich jetzt so lange gemacht und irgendwann ist man ja auch zu alt dafür, also so blöd, wie es klingt, dass man an einem Punkt, da weiß man, was man will, da muss man nur gucken, wie man da hinkommt. Und den Weg verfolge ich jetzt halt die letzten zweieinhalb Jahre, also richtig massiv. Mhm. Davor war ich ja noch im Angestelltenverhältnis gewesen und da habe ich schon angefangen sozusagen, mich zu emanzipieren von dieser ganzen 9-to-5-Arbeitswelt und ja, jetzt ist es halt so, jetzt arbeite ich halt in Anführungsstrichen, ne, 7 Tage die Woche, aber dafür habe ich halt auch ganz viel Freiraum.
Ja.
Also wie gesagt, das mit meinen Kindern, dass wir da 3 Wochen jetzt in den Herbstferien in Brandenburg draußen sind, das ist ein normaler Job. Wie viele Urlaubstage hat man da? 24?
Ja, 25 oder sowas haben die, ne?
Ja. Ist nicht möglich, die müssten dann da in Hort gehen noch und sowas und das möchte ich nicht. Also die sind ja auch nur einmal klein, die Kinder, ne?
Ja, absolut.
Und das geht ja leider total schnell. Dass die groß sind.
Aber gut, ich meine, damit entziehst du dich der Leistungsgesellschaft so ein bisschen, die ja so funktionieren müssen und müssen irgendwie immer erfolgreich sein, hinter irgendwas hinterherrennen oder so und sind eigentlich am Ende ganz unzufrieden.
Ja, und vor allem, das sehe ich ja auch an meinem Freund, der ist ja total unglücklich. Weil was bringt denn, also wie nachhaltig ist denn dein Beruf? Also so, ne, der tippt irgendwelche Akten in den Computer ein. Da habe ich auch gesagt, du, das interessiert in 10 Jahren kein Mensch mehr, ob du da jetzt 8 Stunden irgendwelche Akten in die Computer eingegeben hast. Das guckt sich auch nie wieder jemand an. Also es ist einfach so Lebenszeit, die irgendwie so dahin gleitet und dann ist er halt weg, ne?
Und was bedeutet so für dich selbst dann irgendwie das Sterben oder der Tod?
Also früher fand ich das immer ganz schlimm. Also wirklich so richtig so als Kind ganz, ganz schlimm. So hatte ich richtig ein Jahr lang Albträume, immer geweint, war ganz schlimm. Ich immer dachte, oh Gott, irgendwann stirbt meine Mutter und ich sterbe irgendwann und jetzt bin ich 8, dann bin ich 18, dann bin ich 28, 38 und so weiter, dann bin ich irgendwann weg. Und das war so dieses, so du bist halt weg, fand ich ganz, ganz furchtbar. Und dann irgendwann sind ja auch irgendwie Freunde gestorben, auch Kinder und dann war das irgendwann so, das ist ganz, ganz schlimm in dem Moment und man trauert ganz schlimm. Und dann kommt aber wieder so eine Zeit, wo du denkst, ja, aber du lebst jetzt und genieß es einfach so, ne? Und du kannst es ja eh nicht ändern, also das ist halt auch so ein Punkt, ne? Und dann, wir hatten ja mal telefoniert, dann natürlich auch der Glaube, ne? Also, dass ich halt auch wirklich ganz fest der Überzeugung bin, also ohne das in irgendeine Kategorie einordnen zu wollen, ich glaube auch, dass wir alle schon mal hier waren.
Ja. Du, aber vielleicht, weißt du, im Wandel, was jetzt so alles kommt, dass wir uns ja ein bisschen minimalisieren und unnötigen Ballast irgendwie loswerden oder zumindest so ein bisschen natürlicher leben, ne? Also fängt an, Plastik vermeiden, Verpackung vermeiden, irgendwie wieder normales Glas, Schraubglas
und so. Was eigentlich ganz normal ist.
Was ja total normal ist.
Total normal.
Aber vielleicht gibt es auch so eine Renaissance, der, vielleicht kann man das als alte Lebenswerte oder so bezeichnen. Also, wenn man kocht, dann machst du halt ein Feuer an und stellst den Topf rauf.
Ja, oder auch dieses, ich glaube, das ist aber auch durch dieses, das ist ja auch mit meinen Büchern, ne, die sind ja aus Pappe. Ne? Das ist ja ein total oldschool festes Material. So. Und eigentlich kannst du natürlich alles auf so einem iBook-Reader oder wie das heißt, ne, aber ein Buch in die Hand nehmen und festhalten und zu spüren und die Haptik und den Geruch und so weiter und so weiter, das kann dir so ein elektronisches Ding einfach nicht geben. Und es kann dir auch nicht dieses Gefühl geben irgendwie so, ne? Und ich glaube gar nicht unbedingt, dass es ein Trend ist, sondern dass wir uns einfach wieder durch diese ganze Schnelllebigkeit und diese 24 Stunden alles verfügbar wieder bewusster werden, was wollen wir denn eigentlich wirklich? Also brauchen wir den ganzen Scheiß? Brauchen wir einen Eierkocher? Brauchen wir einen Wasserkocher? Brauchen wir einen Geschirrspüler? Brauchen wir, weiß ich nicht, was gibt es noch für komische... Hier, Thermomix oder wie das heißt?
Ja, Thermomix ist der Knaller.
Ganz schlimm.
Für 1000 Euro. Was ich in einigen Haushalten schon für Thermomixe... Dann kaufen die sich das, benutzen das dreimal
und dann steht's, rum. Und dann steht's so, ja, wie ein Waffeleisen, das ist ja leider auch so, ne? Das steht ja auch nur rum. Finde ich aber cool,
ja,
es gibt ja so diese...
Ja. Also Waffeleisen finde ich schon hart im Rennen.
Ja, da hätte ich zum Beispiel Bock, hätte ich eine Küchenhexe, würde ich mir so ein altes Waffeleisen holen, was du halt im Ofen reinpackst. Ja, das finde ich cool.
Also du erscheinst ja irgendwie total so selbstbewusst irgendwie, ne? Also so... Du machst dein Ding und jetzt hast du auch genau deinen Weg irgendwie gefunden.
War aber nicht immer einfach.
Aber wie kriegt man so ein Selbstbewusstsein?
Na, ich glaube ja wieder, das hat was mit ganz viel mit Verletzungen zu tun. Also, dass wenn man immer wieder von außen hört, du kannst es nicht. Deswegen, das wollte ich ja vorhin erzählen mit der Ausbildung. Da hat die ja dann auch gesagt, ja, und wenn du so weitermachst, dann endest du hier, so an diesem Fließband. Mhm. Oder in der Grundschule hat der zu mir gesagt, da gab es ja dann irgendwann die Empfehlung, wo du hingehst, so Realschule, Gymnasium, Hauptschule, was auch immer. Und dann hat der direkt, haben die gesagt, ja, du wirst nie aufs Gymnasium kommen. So, du bist so schlecht, das wird nie was werden. So, ne? Und dann stand auch immer in meinen Zeugnissen, Sarah quatscht zu viel, Sarah hat schon wieder im Unterricht gemalt, tralala, obsas. So, und dann dachte ich immer so, oh, und jetzt erst recht so, ne? Also ihr, euch zeige ich so, aus mir wird was so, ne? Ich brauch euch alle nicht, ich mach das alleine. Und dann irgendwie ist es tatsächlich, glaube ich, aus diesem so, wenn dir immer andere sagen, du kannst es nicht und du bist nichts, dann denkst du so, nee, jetzt aber richtig. So, und eigentlich, wie gesagt, ist ja mein Leben, ne? Und das Leben ist keine Generalprobe, wir haben nur dieses eine Leben.
Ja. Genau. Aber wenn du jetzt so viel unterwegs bist, ne, also Buchmessen und
Brillenmessen
und so weiter, du designst ja noch Brillen.
Ja, genau.
Die du aufhast, hast du auch selber gemacht, ne?
Nee, das ist eine Original, Alter.
Okay.
Genau, aber ich mache jetzt Hornbrillen, also auch Echthorn. Also mir ist ja auch immer so Thema dieses Made in Germany und halt, warum müssen wir denn aus China irgendwelche Sachen holen, wenn wir das in Deutschland machen können? Mhm. Also das verstehe ich sowieso nicht. Und das ist ja bei den Büchern auch so, ne? Also diese Pappebücher, da gibt's nur noch eine einzige Fabrik in Deutschland, die produziert. Alle anderen mussten zumachen. Und bei Brillen kann ich dir auch sagen, da gibt's fünf Produzenten für Acetatbrillen oder vier jetzt nur noch.
Ach.
Das war ja ein ganz normales, ich nenne es jetzt mal ein ganz normales Handwerk, ne? Und jetzt die Kollektion, die ich jetzt mache, die entsteht ja in der Vulkaneifel. Mit Hoffmannhorn heißen die, das ist so eine ganz tolle Manufaktur, die arbeiten halt mit Echthorn und ich stehe ja sowieso auf so Materialien, die man fühlen kann und riechen und keine Ahnung, finde ich halt super. Und da war das irgendwie für mich, ich hatte schon immer Lust auf Horn, also Schildpatt gibt's ja zum Glück nicht mehr, ne, Schildkröte, hatte ich aber auch schon mal in der Hand, weil damals hat man das ja benutzt, ne, ist ja zum Glück verboten worden. Aber so dieses Horn, das ist halt nicht künstlich, ne? Du setzt diese Brille auf, die wird warm, die nimmt sich deiner Körpertemperatur an und so weiter, also auch im Winter. Und das ist halt so ein, das ist so wie Wolle oder so, ne? Also ich glaube, das wäre so ein Problem, warum ich auch nie richtig vegan sein könnte, weil ich stehe halt auf Wolle und ich stehe auf Stricken und ich mag das auch so echte mit echter Schafwolle zu arbeiten.
Oder Leder irgendwie, ne? Was ja auch was Schützendes hat.
Ja, genau. Auch für die Kinder irgendwie so. Also da gucke ich schon, ich kaufe halt keinen China-Leder, Deichmann oder irgendwas und dann geh halt wirklich in so einen Bio-Schuhladen. Dann kostet der Schuh halt einmal richtig, aber der hält halt auch wirklich den ganzen Winter. Die haben keine nassen Füße, ist warm und ich weiß auch, wo es herkommt. So, ne? Mal dieses auch, wo kommt's her und braucht man denn 5 Paar Schuhe? Weißt du, das ist auch wieder so Konsum. Genau. Brauchst du denn 10 Pullover? Braucht man alles nicht. Das ist Quatsch. Ich stehe auch auf schöne Sachen, aber trotzdem... Ich gehe ganz viel auf den Flohmarkt zum Beispiel.
Aber jetzt hast du ja auch immer, also dein Äußeres, dein Style bedarf ja immer einer ganz besonderen Auswahl. Also du brauchst ja verschiedene Dinge einfach auch dafür, um
dich
zu komplettieren,
oder? Ja, aber die muss ich ja nicht neu kaufen.
Nee, das stimmt.
Nö, also das ist ja auch so, dass man ganz viele Sachen umfunktionieren kann, wo dann andere gar nicht drauf kommen, dass die eigentlich in die 20er Jahre passen. Ja. Oder ich habe auch so einen Strohhut gekauft auf dem Flohmarkt, 2 Euro. Der sieht halt aus eigentlich, wenn du da ein Band dran machst, wie aus dem 19. Jahrhundert. Also man muss halt nur gucken, wie man es kombiniert, was man dazu anzieht und so. Und
Das finde ich aber auch. Also das habe ich bei mir auch selber festgestellt, dass so die letzten 2-3 Jahre, dass ich dieses Made in China und alles muss irgendwie neu sein, irgendwie, dass ich das echt abgelegt habe, weil es mich auch echt langweilt.
Ja, man braucht es einfach nicht.
Und alle sehen irgendwie gleich aus. Alle ich habe jetzt auch keinen extravaganten Stil, aber es ist, wenn man die anderen ansieht, sieht man es ja dann noch mal viel schneller. Es sehen irgendwie auch alle gleich aus.
Alle sehen gleich aus, ja. Und tatsächlich, ich habe ja nichts gegen Luxus, ne? Also das finde ich ja auch tatsächlich, ne? Ich habe wirklich überhaupt nichts gegen Louis Vuitton, Chanel und wie sie alle heißen. Finde ich sogar gut. Aber das ist dann auch wieder so eine Sache, da kaufst du dir theoretisch auch nicht 20 Taschen von. Du entscheidest du dich für eine Tasche und die solltest du dann eigentlich den Rest deines Lebens haben, so, ne? Oder ja, halt am besten noch deiner Tochter vererben oder so.
Ja.
Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Du siehst ja manchmal die Leute mit 10 Taschen wirklich über einen Alexanderplatz rennen und dann denkst du dir so, ah, wie lange hält es? Ne? Dann, wer hat's gemacht? Was haben die Leute für bezahlt? Denn wenn du die Läden, wenn du da vorbeiläufst, die Tür aufgehen, das stinkt ja schon richtig nach Chemie.
Ja.
Das ist ja wirklich, das ist genau wie mit den Büchern. 90% der Pappebücher kommen aus China.
Echt, ja? Ja.
Und die Leute,
also diese ganzen Kinderbücher, die so hoch lackiert sind. Diese
das hat gar nichts mit lackiert zu tun. Das ist halt so, die Leute, also die sparen da halt Geld. Ne? Wenn die dann da drüben 10.000 Bücher bestellen, dann kostet die halt, weiß ich nicht, 1.000, 2.000 Euro weniger als halt in Deutschland. So. Du bezahlst natürlich in Deutschland, du bezahlst natürlich hier die Leute, du bezahlst das Material und so weiter. Und da kam ja im Nachhinein, gab es ja auch eigentlich so einen internen Skandal, dass dann halt ein Papier, Holz verwendet worden ist und so Papiere von nicht nachwachsenden Rohstoffen. Also das heißt Eukalyptus zum Beispiel.
Ja.
Die haben die einfach gerodet und das Papier dafür benutzt. Hat ja keinen drüben interessiert.
Das ist eigentlich unglaublich.
Ne? Ja. Ja. Oder die Leute, also die Verlage sind nicht dazu verpflichtet, hinten drauf zu schreiben, printet in. Das ist keine Pflicht. Du kannst es einfach weglassen. Das ist nicht wichtig.
Bei dir steht es ja drauf.
Ja, ja. Ich habe ja bewusst überall Sachsendruck und habe auch, wo das Papier herkommt und aus nachhaltigen ökologischem Anbau und auch diese Spielzeugnorm, also dass das für Kleinkinder geeignet ist, wenn die da was abbeißen, dass da nichts passiert und so. Und die Farben bleifrei und so. Aber das musst du alles ja nicht machen.
Also es ist keine Auflage, ne? Also auch bei Kinderbüchern und so?
Nee, also wenn du kannst halt, du schreibst dann einfach rauf, dass das Buch halt zum Beispiel dann ab 36 Monate ist und dann kommst du schon nicht mehr in diesem, das gibt so einen bestimmten Zeitraum irgendwie, das kriege ich jetzt aber auch nicht mehr zusammen und dann ist es halt nicht mehr, da muss es nicht mehr in diesem EN71 sein.
Ach.
Wenn es für größere ist.
Okay. Was glaubst du, was die Gesellschaft braucht, wenn man sich das jetzt so anguckt? So für
Ruhe
die Zukunft.
Und Zeit.
Ruhe und Zeit?
Ja. Viel mehr Zeit. Die müssen sich alle viel mehr Zeit nehmen.
Sag mal, deine Uhr geht ja nicht ganz. Nee, ich muss mal drauf gucken, weil wir müssen mal langsam hier an die Kochtöpfe. Ja, komm. Wir müssen mal in die Küche. Sonst kriegen wir nichts zu happen. Du, hier ist noch ein bisschen Tee.
Gerne.
Kommt noch was mit. Ich habe mir überlegt, ich wusste nicht, weil du nicht gesagt hast, irgendwie, was du für Vorlieben hast oder so. Habe ich jetzt gesagt, ich mache uns einen frisch geriebenen Rote-Bete-Salat.
Perfekt. Ich liebe Rote-Bete. Wirklich.
Oh, das ist gut.
Ich stehe total auf erdige Früchte.
Sehr gut. Und dann habe ich ein bisschen Kürbis.
Ach, liebe ich auch.
Angebraten, ja.
Perfekt.
Und dann schmeiße ich jetzt gleich mal hier
kannst
die Herd
Gedanken an. Lesen.
Das ist gut, ne? Mache ich Reis und mache so ein Linsen.
Perfekt.
So ungefähr.
Perfekt.
Ja?
Ja, wirklich.
Okay, gut.
Genau mein Ding.
Möchtest du was übernehmen? Dann könntest du...
Ja, sag mal.
Du könntest nämlich tatsächlich mal... Ich gebe dir mal hier den...
Hast du hier was zum Händewaschen?
Was zum Händewaschen? Ja, guck mal, da ist die Toilette.
Ja, ich wasche mal erstmal kurz die Hände.
Dann kann das nämlich angebraten werden. Also
was soll ich denn jetzt machen?
Du nimmst den rechten Topf,
Hier ist
dein Holzlöffel.
Wunderbar.
Ich habe hier schon mal Zwiebeln, Knoblauch und ein bisschen Ingwer vorbereitet.
Das liebe Ingwer auch. Ach,
Mensch,
ey, du hast alles, was ich mag.
Na, läuft. Ich würde sagen, es läuft. machst du das da rein und scharf anbraten?
Ja, ist jetzt schon scharf? Nee, ist schon an? Nee.
Ja, an habe ich schon.
Ist also Öl auch drin? Das
Öl ist schon drin.
Okay.
Das geht nicht mehr an. Genau, da machst du das rein, den Reis.
Weil der See ist heute total ruhig, ne?
Ja.
Ich habe gestern Abend ein Bild gemacht, ach Quatsch, heute Morgen um 4. Da war so ein kleines Mädel, das segelt und da ist gerade ein Sturm.
Du hast heute Morgen schon gemalt?
Ja, habe ich doch gesagt, 4:50 Uhr.
Oh mein Gott.
Ich kann eigentlich nur abends kreativ sein oder ganz früh. Dazwischen schaffe ich immer gar nichts. Sitze ich dann immer so da.
Und wie viele Stunden schläfst du denn so?
Ja, das ist gerade eigentlich echt ein bisschen wenig. So 5, 6 Stunden.
Du siehst total frisch aus.
Ja, es ist nur Make-up.
Aber ein gutes Zeug.
Ja, sehr gut.
Sehr gutes Zeug.
Nee, also ich schlafe eigentlich zu wenig, aber ja, wenn man dann auch so unter Druck steht, wenn man ja dann auch einen Termin hat, wo das Buch fertig sein muss, dann kann man halt nicht schlafen, weißt du? Mhm. So, ach so, und was soll ich denn danach machen eigentlich, wenn der Knoblauch und so.
Genau, also das machst du jetzt erstmal.
Oh, das riecht ja jetzt schon total lecker. Mhm.
Es gibt ja keine Dunstabzugshaube.
Ja, es gibt ja ein Fenster.
Deswegen mache ich mal das Fenster auf.
Ja, so Dunstabzugshaube ist auch Quatsch, braucht auch kein Mensch. Riecht halt ein bisschen nach Essen, oder?
Ja. Also wenn du so einigermaßen, wenn es so ein bisschen glasig ist, mhm, dann machst du so einen Schnipsi Kreuzkümmel dran.
Kann man super übrigens auch nehmen für ein Fußbad.
Für ein Fußbad?
Ja, Kreuzkümmel.
Was macht das dann?
Wenn du Periodenschmerzen hast, dann soll das helfen.
Dann zieht Kreuzkümmel aus dem Fuß den Periodenschmerz.
Nee, aber das soll irgendwie durch die Wärme oder was auch immer, was da angeregt wird in den Füßen, soll das tatsächlich helfen.
Ach, interessant.
Ja. Ich finde ja auch so Selbstversorgung finde ich total toll eigentlich. Finde ich auch total Lust drauf.
Ja, da brauchst du einen Garten.
Da brauche ich einen richtigen Garten. Ich habe ja mal ein Jahr auf einem Ökobauernhof gearbeitet, nach Demeter-Richtlinien. Das ist ja auch Steiner.
Was hast du denn da gemacht?
Na, richtig alles. Also auch Lavendelernte, Tee, Kräuter, Kartoffeln, Erdbeeren, umgegraben. Gewächshaus hatten wir mit Tomaten. Brennnesselsud ist ja sowieso der allerbeste Kram für alles. Kannst du einfach, setzt du an, 3/4 Brennnessel, dann mit Wasser auffüllen die Tonne. Es stinkt danach wie Sau.
Ja.
Kriegst du jedes Ungeziefer und so kriegst du alles mit weg. Wirklich.
Das habe ich auch noch nicht gehört. Es gibt Brennnessel ist so super zum Fasten und Entschlacken und so.
Ja, das auch. Ja, genau. Kochst du gerne?
Ja, also ich kann, glaube ich, besser kochen als backen.
Ja, nee, ich bin
andersrum. Ja, da wirst du ja dann wirst du dich wahrscheinlich etwas totlachen über meinen Kuchen, den ich gemacht habe.
Und entspannt dich auch kochen? Also machst du das, also manche machen das ja auch zur Entspannung.
Ja, putzen entspannt mich allerdings auch.
Ja, mich auch. Ich bin auch so eine Putztante. Nee, wirklich, finde ich auch gut.
Also so, wenn ich so Bad putzen kann oder so. Mhm.
Das ist ja auch sehr
bei befriedigend. Küche irgendwie bin ich nicht so, aber bei Bad und so denke ich mir, ach, das ist irgendwie, hat was Meditatives.
Ja, das stimmt.
Sag mal, was ich dich jetzt nochmal fragen wollte. Wir hatten vorhin nur kurz, ne, weil wir auf unser Telefonat nochmal so zurück geschweift sind.
Ja.
Da haben wir ja auch so, das hat mich nachhaltig nochmal beschäftigt, weil da haben wir über Tod angefangen, und weil du meintest irgendwie so, eigentlich gehört das so ganz normal dazu und dass es eben auch irgendwas mit dem Glauben hat oder dass der Glaube einem dabei hilft, das irgendwie zu akzeptieren oder so.
Total. Also ne, weil das ja einfach so ist, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist es zum Beispiel so, es muss ja jetzt nicht in irgendeiner Form von einer Religion irgendwie, ich gehöre da und dahin. Aber ich glaube, wenn man den Glauben an etwas hat, also dass da halt was ist, was irgendwie auf dich aufpasst oder was irgendwie die Sachen schon, also dass man sich so beschützt fühlt einfach auch oder wo man sich hinwenden kann, wenn man alleine ist oder so. Mhm. Das sehe ich ja auch bei meiner Tochter, die hat das ja auch. Sie sagt immer, ach, ich glaube nicht an Gott. Aber wenn es mir schlecht geht, kann ich den immer fragen. So, ne? Mhm. Also das ist halt genau, und da habe ich gesagt, genau so soll es sein. Du musst gar nicht immer an den Glauben, aber wenn es dir nicht gut geht und dann kannst du mit dem reden, so, ne? Mhm. Und das glaube ich, ist total wichtig, dass man sowas hat, weil es einem auch Halt gibt einfach, ne? Also ich glaube ja immer, dass es auch alles mit Erziehung, Toleranz zu tun hat. Ich sehe das ja bei uns in der Klasse.
Aber du bist doch im ehemaligen Osten groß geworden.
Da war ja das nicht so gerne gesehen. Nee, überhaupt nicht. Also da war ja egal was, wenn es da um Religion geht, da bist du ja eigentlich gleich außen vor gewesen. Also das war ja überhaupt nicht gerne gesehen zu DDR-Zeiten. Nee. Also das finde ich aber auch traurig, also dass es den Menschen nicht zugestanden worden ist. Es gab ja auch keine Juden offiziell in der DDR. Also, so, es gab dann, ne, das war ja auch eigentlich ganz interessant gewesen, es war dann der Zweite Weltkrieg und danach gab es ja diese Übergangszeit und dann irgendwie bis Tag X gab es in Leipzig offiziell 2000 Juden. Dann wurde die Mauer hochgezogen. Mhm. Und ab dem Tag waren es nur noch 2 offiziell. Dann denkst du dir, wo sind die denn alle hin?
Ja.
Und ich weiß es auch von anderen Bekannten und dass die dann auch im Untergrund heimlich, also die waren dann offiziell auf einmal Kommunisten gewesen, obwohl es eigentlich Juden waren. Mhm. Nur um nicht anzuecken. Oder hatten dann andere Namen auf einmal. So. Mhm.
Aber es ist schon
nicht mehr Anna oder Schlomit oder so, sondern halt Klaus und Dieter oder irgendwie sowas.
Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Da wird es sicherlich ganz viel geben, auch in alle anderen Richtungen auch.
Ja,
ne?
Ja. Mhm. Ja, ja, das war ja überhaupt nicht gerne gesehen. Ne? Mhm. Also gab es ja offiziell nicht.
Und ich frage mich irgendwie, ich meine, ich bin auch in der DDR irgendwie groß geworden und bei uns war das auch so, die Religion fand nicht statt. Also da wurde auch nichts zelebriert, außer die christlichen Feiertage. Ja, aber das war auch so, ja, warum haben wir das eigentlich?
Aber
und dann obligatorisch geht man dann mal Weihnachten in die Kirche.
Ja, das ist ja sowieso der Oberschirm.
Wo ich dann auch dachte, also irgendwann habe ich es auch nicht mehr gemacht, weil ich dachte so, aber warum gehst du dann nur dann in die Kirche irgendwie, ne?
Ja, ja. Also ich finde es ja schon... Also
aber heute muss ich dir ehrlich sagen, mir fehlt etwas.
Ja?
Ja, mir fehlt so ein bisschen so dieses, woran kann ich eigentlich glauben?
Ja, aber ich finde, es muss ja gar nicht unbedingt die Kirche als solches sein, wo man hingeht. Also ich hatte ja in meiner Jugend so, als ich noch jugendlich war, hatte ich tatsächlich so einen Gebetskreis einfach so, wo wir uns getroffen haben. Das war total schön gewesen. Einfach Leute, mit denen man so die Spiritualität und den Glauben halt teilt irgendwie. Und wo man halt auch Sachen bespricht, ob es nur aus der Tora, aus der Bibel oder was auch immer halt ist. Und wo man sich mit einzelnen Passagen beschäftigt und also...
Mhm.
Ja.
Also,
Also ich finde es halt schon, ich finde es auch im normalen, stressigen Alltag, den man so hat, wichtig, sich so eine Insel zu schaffen, wo man sich vielleicht auch mit Leuten trifft, die nicht dieselben Ansichten, aber die halt auch einen Glauben haben irgendwie und den Glauben auch zusammen auslebt, also... Bin ich auch froh, dass ich so eine Menschen in meinem Umfeld habe, die dann nicht, also weil das ist ja heute auch kein Thema, was irgendwie, wo du dann auf offene Herzen triffst. Also ich finde das ja erstaunlich, bei uns in Kreuzberg ist ja ein muslimischer Bürgermeister und der baut ja jetzt die Synagoge am Frankhofer, will der wieder aufbauen. Das nenne ich mal, ne? Mhm. Das ist mal eine Geste so.
Ja.
Ja. Und das ist ja zum Beispiel sowieso, also eine Gemeinde irgendwie, das ist ja, so wünscht man sich das ja, egal welche Religion das jetzt ist, dass die halt auch offen sind. Ne? Und übertragen, also ich nenne es jetzt mal ein bisschen reformiert, genauso wie unsere Waldorfschule reformiert ist, dass halt auch homosexuelle Paare da hinkommen dürfen und glauben dürfen.
Mhm.
Oder andere Leute. Ja.
Und glaubst du das? Also hat der Glaube für dich jetzt ganz speziell dir geholfen im Leben?
Ja, weil du, das ist wieder so dieses Ding mit den Ritualen. Der Mensch, glaube ich, braucht Rituale und der braucht feste Säulen, an die er sich halten kann, dass er was hat. Also bin ich total der Meinung. Und dadurch, dass ich das habe oder dass meine Tochter das auch hat, haben wir was, wo wir uns dran festhalten können, auch wenn irgendwas ist. Also da kannst du dich halt drauf verlassen so. Da kannst du immer hingehen und da ist jeden Freitag oder jeden Samstag oder was auch immer und da triffst du dann auch Leute oder du weißt, gegenüber wohnt unsere Patentante, die Kelly, und da können wir dann auch hin oder wir treffen uns zusammen und feiern oder wir machen einfach, also das ist ja auch dieses so, das gehört ja auch dann dazu, ne, irgendwie zusammen zu beten und so, und das ist ja einfach was auch verbindet irgendwie, was einem halt dann Halt gibt. Also es ist ja auch immer so in der Kindheit, also Sachen, an die man sich erinnert, so, die einem wichtig waren. Das sind auch Sachen, die oft immer wieder gekommen sind. So Rituale einfach auch, die, mit denen man sich dann wohlgefühlt hat, weil man wusste, das ist immer so. So, da gibt es nichts dran zu rütteln. Das ist so ein fester Bestandteil deines Lebens und das wird auch immer so sein, so in dem Moment.
Und wenn du richtig frei bist, ja, also du bist nicht mit einer Religion groß geworden und hast jetzt die freie Wahl sozusagen, wonach geht man? Was, wie findet man so seine richtige,
also ich hab
seinen
ja,
richtigen Hafen?
Ich war ja auch in der Jugend, war ich ja in der evangelischen Kirche, in so einem, also habe ich mir alles alleine gesucht. Bei uns in der Familie war das halt nicht so gewesen, ne? Und war dann halt bei uns in der evangelischen Kirche und war da halt auch in dem Christenkreis, was man dann halt so macht. Und dann ist man ja irgendwie 14 und dann gibt es ja so einen Tag, ich weiß gar nicht, wie das dann auch mal heißt, Kommunion, nicht,
Konfirmation.
Konfirmation, genau. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das halt nichts für mich ist und habe dann irgendwie eine Woche vorher alles abgesagt. Weil ich gemerkt habe, nee, ich passe da auch gar nicht rein. Das ist überhaupt nicht meins und ich fühle mich da auch nicht zu Hause, so, weißt du? Also das ist ja auch so, man spürt das ja irgendwie. Und es war damals halt schon so, dass ich mich halt eher mit anderen Sachen noch beschäftigt habe und mich da viel vertrauter gefühlt habe und irgendwie als, wenn man es schon kennt, ne? Also so dieses, da sind wir wieder beim Thema, wahrscheinlich kenne ich das aus einem anderen Leben schon. So, und deshalb fühle ich mich damit halt eher vertraut.
Mhm. Ja. Also das heißt, du gehst, wenn du die richtige Religion oder den richtigen Hafen für dich finden willst, dann gehst du auch nach dem Bauchgefühl.
Ja, natürlich. Und nach dem Herzen. Ne? Was sagt dir dein Herz? Also fühlst du dich da wohl? Ist es das, was du möchtest? Mhm. Ja. Also und ich weiß auch nicht. Also so zum Beispiel bei uns gibt es ja auch einen buddhistischen Tempel, ne?
Ich mache mal kurz den Deckel auf und reingucken.
Einen buddhistischen Tempel und das war aber nie so, da habe ich mich auch nie hingezogen gefühlt oder so. Also überhaupt nicht. Mhm. Also und auch von den ganzen so, wie sind die Strukturen innerhalb einer Religion oder so, ne? Mhm. Und ich habe letztens zum Beispiel das Gespräch gehabt, das war ganz witzig, mit einer Bekannten, da ist der Papa, also der Mann, ne, ist iranischer Jude und sie ist Deutsche. Und dann sind die zusammen halt in den Iran geflogen und dann meinte sie, sie fand das ganz furchtbar am Flughafen zum Beispiel, wenn der Mann und Frau getrennt. Also die dürfen ja nicht zusammen durch die Sicherheitsbereiche laufen. Also da fand sie ganz furchtbar, so sie als emanzipierte deutsche Frau, dass sie da nicht bei ihrem Mann bleiben darf, so, ne?
Ja.
Und dann habe ich gesagt, na, ich finde das nicht so schlimm. Und sie so, was? Das findest du nicht so schlimm? Und ich so, nee, wenn das die Regel halt ist und halt Frau und Mann, dann ist das halt so, dann akzeptiert man das und dann muss man auch nicht als deutsche emanzipierte Frau da irgendwie, ich will das jetzt aber nicht so, oder ne, sich drüber aufregen, weil das ist dann halt so. Mhm. Also, ist halt die Regel.
Ja. Glaubst du, dass wir Menschen eine Regel brauchen?
Ja, man braucht feste, ich glaube schon, dass man Strukturen braucht, weil wenn das nicht ist und also siehst du ja auch, dass den Leuten dann wieder der Halt fehlt, weißt du? Wenn du weißt, keine Ahnung, in Synagoge XY sitzen die Männer alle auf der linken Seite und die Frauen sitzen alle auf der rechten Seite, dann ist das so. Und da gibt es auch nichts dran zu rütteln, das ist die Regel, das ist halt so.
Und aber nachvollziehbar ist es nicht. Weil ich meine,
da ist es ja zum Beispiel auch so, das hat ja auch was, die sollen sich halt darauf konzentrieren, sich mit der Tora zu beschäftigen und mit dem, was der Rabbiner singt oder was auch immer und sich nicht abgelenkt fühlen von Frauen oder Kindern oder was auch immer. Also, ne? Das hat ja dann eher damit auch was zu tun.
Okay, ja. 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 Und das ist für mich total schwer manchmal zu verstehen. Ja. Also ich sehe total ein, dass wir irgendwie so ein Regelwerk brauchen, um so einen Halt zu haben. Und gleichzeitig ist doch aber meine Aufgabe als Mensch, denke ich, irgendwie mich frei zu entfalten.
Ja, stimmt.
Und mit allen Regeln, also ich weiß nicht, du wirst dich auch mit Religionen unterschiedlicherseits beschäftigt haben, aber mit einigen Regeln ist also mein Freiheitsempfinden gar nicht irgendwie kompatibel.
Ja, das stimmt. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, das muss man am Ende jeder für sich ausmachen. Ich glaube, da gibt es auch nichts.
Weißt du, da habe ich eben, also nicht nur, dass dieses Regelwerk irgendwie so meinem, hier kann ich mich frei entfalten, aber du kriegst es ja auch hin. Also du entfaltest dich ja auch frei. Dann denke ich immer so, okay, also sie kriegt das ja auch hin.
Ich breche auch Regeln, ne? Das muss man ja auch sagen.
Aber schlimm?
Ja.
Also würde er jetzt da oben im Himmel sein?
Ich glaube, das ist halt
komisch,
so,
dass man bei Gott immer in den Himmel zeigt. Der muss ja gar nicht da sein, ne? Blöd.
Na, ich glaube halt tatsächlich, dass es so ist, dass viele Regeln, wo wir jetzt wieder bei den Regeln wären, die halt damals aufgestellt worden sind, die sind ja nicht nur aus wir glauben an Gott aufgestellt worden. Das hatte ja auch noch andere Ursachen, warum das entstanden ist, also so mit dem Essen oder so, weil alles schnell verdorben ist oder weil das getrennt werden musste oder so. Ne? Das gibt ja nicht nur immer, das ist ja nur deshalb wegen Gott so, sondern halt, das hat ja auch noch andere Ursachen, warum das so war. Deswegen bin ich ja eigentlich immer so ein Freund von, wir reformieren und übertragen das in unsere Zeit, weil wir ja nun mal trotzdem leider 2019 oft das anders schon machen können. Ne? Und warum muss man denn immer nur von allem so das Absolute sehen? Man kann sich ja auch das nehmen, worauf man Lust hat, so. Also. oder?
Ja, weiß ich nicht, wenn man das kann. Also ich glaube, wenn der Gemeinde nicht, dann nicht irgendwie aneckt oder irgendwie ein bisschen schwer gemacht wird.
Das hängt von der Gemeinde an. Ich glaube, wenn du im tiefsten bayerischen Dorf, wo alle super katholisch und super streng sind und da gibt es wirklich nur diesen einen Weg und du bist dann zum Beispiel homosexuell, dann hast du ein Problem. Aber wenn du jetzt in Berlin bist und eine offene, ich weiß nicht, gibt es ja auch so Christengemeinden oder so, und da bist, da wird ja dann, da schmeißt dich ja keiner raus und du wirst zum Teufel gejagt, nur weil du schwul bist. Also muss man halt gucken. Also es gibt ja auch in Berlin zum Beispiel.
Warte mal, ich guck mal kurz hier in den Reis rein.
Ja.
Der schon.
Da waren wir auch letztens gewesen zu einem Gottesdienst. Sagst
du eher so al dente?
Ja.
Dann haben wir, glaube ich.
Und da hat ja dann eine Rabbinerin sozusagen den Gottesdienst gemacht. Und dann waren da halt auch Frauen, die eine Kippa getragen haben. Eine Frau hat aus der Tora gelesen. Dann die Frauen hatten auch Gebetsschale um. Die durften die Tora küssen. Das ist ja eigentlich alles gar nicht erlaubt. Das ist alles nicht erlaubt. Es ist ja auch so, dass da Riesenstreite entstehen in Israel an der Klagemauer. Wirklich richtig mit Gewalt. Weil die Männer sagen, die Frauen dürfen da nicht hin. So, ne? Und es gibt halt...
Unglaublich.
Ja, ist halt so. Ja, und da die sind halt sehr, sehr liberal nur wieder, ne? Also, und in Tel Aviv ist es ja so, das ist ja so die einzige Stadt, die halt auch Rabbinerin vereidigt. Also, wo du dann eine anerkannte Rabbinerin bist. Das ist ja sonst eigentlich auch nicht
möglich, ne? Nee,
genau. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das eigentlich bei den Christen?
Naja.
So Pfarrerin im Evangelischen?
Ja, ja, im Evangelischen ist es kein Problem. Und Frau Käßmann ist ja ein gutes Vorbild, dass man auch ziemlich hoch klettern kann.
Ja. Jetzt mal ein Beispiel. Michelle Friedmann.
Ja.
Ne, sitzt jetzt wieder bei NTV und macht da seine Sendung. Also ich fand ihn ja tatsächlich vor dem Skandal eigentlich ganz, eloquent. Ich fand ihn eigentlich ganz gut, wenn man den mal gesehen hat. Und dachte so, ey, der Typ, ne, der Nutten, also wirklich vom feinsten Koks, ja. Alles, sich in der jüdischen Gemeinde engagiert hat, also richtig groß engagiert hat und er auch eigentlich religiös ist, der macht so eine Schoten und keine Ahnung, dann nach 5 Jahren haben alles vergessen und er sitzt wieder genau da, wo er angefangen hat. Das würde ihr nicht passieren.
Nee. Ist denn damals, der war ja mit der Bärbel Schäfer zusammen?
Ja, die sind
immer noch. Ist sie konvertiert?
Ja, ja, aber ist ja eigentlich auch nicht erlaubt. Also ist auch nicht, eigentlich ist es ja so, du kannst ja gar nicht konvertieren zum Judentum. Geht ja gar nicht. Also die werden es dann irgendwie gemacht haben, aber ich glaube nicht, dass sie ist wahrscheinlich für sie. Also die haben
aber wenn ich jetzt mal angenommen, ich entscheide mich, das ist mein Weg und ich möchte dazugehören und ein Teil sein und auch das praktizieren und mein Leben integrieren.
Das kannst du ja alles.
Das kann ich dann machen.
Das kannst du ja alles machen, aber du wirst da nicht in die Gemeinde gehen dürfen. Also du kannst
dann, weil das nicht mein Ursprung ist.
Nee, ist deine Mutter Jüdin?
Nee, keiner.
Nicht.
Dann habe ich Pech.
Ja, also du kannst da dann trotzdem hin, aber du kannst halt nicht eigentlich der Gemeinde beitreten. Also dann gibt's dann...
Also dann ist es sozusagen wie so eine... Es wird vererbt?
Ja, genau, es wird vererbt. Also es ist so zum Beispiel, wenn dein...
Ist es nicht ganz schön, ganz schön hart?
Ist halt so. Soll ich dann dazu sagen? Es steht halt so. Also zum Beispiel ist es ja so, wenn dein Vater Jude ist, bist du ja auch eigentlich keine Jüdin, ne? Und das ist zum Beispiel wieder ganz interessant. Der Iran macht da nämlich nicht die Unterscheidung. Es ist egal, ob dein Vater oder deine Mutter Jude ist, da bist du halt ein iranischer Jude. Aber in Deutschland ist das halt nicht so, oder nicht? Ja.
Wow. Ich hol jetzt mal den Rote-Bete-Salat aus dem Kühlschrank.
Ja.
Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, das finde ich ganz schön radikal. Weil du gibst ja niemandem die Möglichkeit, so. dass vielleicht
die wollen
jemand...
Wollen sie ja auch gar nicht. Wollen sie ja gar nicht. Die wollen ja nicht, dass irgendjemand sagt, hier, wir kommen jetzt dazu. Eigentlich ist es ja so, wenn du dich jetzt damit richtig mal beschäftigst, also mit den...
Ja, aber sterben doch auch welche aus, wenn keine Kinder gezeugt werden.
Können die gar nicht.
Wieso
weil
nicht?
Weil es im Judentum zum Beispiel Regeln gibt. Und die Regel besagt, du machst deine Bar Mitzwa, danach machst du dein Tora-Studium, dann heiratest du deine Frau geht arbeiten und verdient die Brötchen, du machst weiter das Tora-Studium, ihr kriegt viele, viele Kinder und so geht es dann, es ist wirklich so.
Ja,
es
aber
ist
wenn
so.
Du keine Kinder kriegen kannst,
ja, dann darfst du
biologisch
dich entscheiden lassen. Dann darfst du dich trennen lassen.
Das heißt, wenn der Partner keine Kinder kriegen kann, wer auch immer das von
also
beiden
jetzt, wir
ist.
Wir reden jetzt von orthodox, ne? Wir reden ja. nicht, also wir reden wirklich von richtig streng richtig, ne? So richtig,
ja.
Ne? Genau.
dann, also wenn das nicht funktioniert und sie können
zum Rabbiner gehen und sagen, du,
ich kann mit dem Partner, das funktioniert nicht, wir können keine Kinder kriegen, genau. Ich möchte mich scheiden lassen.
Ja, das geht. Und dann ist es aber zum Beispiel,
oh mein Gott.
Aber das Gute ist wieder, wenn du dich scheiden lässt, dass dein Mann für dich sorgen muss. Danach.
Dann wirst du eigentlich auch noch von Gott bestraft. Boah, das ist echt hart.
Ja. Aber wie gesagt, ne, wir reden jetzt hier von den wirklichen Hardliner, ne? Also, also wie gesagt, von mir haben auch schon welche gesessen, ein lesbisches, tätowiertes, gepierstes Pärchen. Also das ist ja eigentlich auch theoretisch nicht möglich, so, ne?
Ja.
Weil das ist ja nicht koscher.
Aber glaubst du, dass die jungen Menschen, also unsere Generation und die Jungen, die jetzt nachkommen, dass die den Religionen generell ein bisschen mehr Erneuerung und Reformation geben können?
Würde ich allen Religionen wünschen, weiß ich aber nicht. Also ich glaube, es wird tatsächlich immer ein paar geben, leider nur ein paar. Bei uns an der Schule zum Beispiel ist jeden Donnerstag so eine Art 20 Minuten Mini-Gottesdienst, nenne ich das jetzt mal. Da trifft man sich Donnerstag um 8. Dann wird halt aus der Bibel was vorgelesen, dann singt man zusammen, dann betet man zusammen und da geht es einfach darum, dass man sich morgens 20 Minuten trifft und irgendwie so zu sich findet, Ruhe findet und gestärkt in den Tag geht. So. Aber wenn man das so sieht, sind wir eigentlich immer nur dieselben vier Hansels. Also ist einfach so. Es ist einfach so. Ja.
So, ich will jetzt mein optisches Highlight wagen, ja?
Ja,
du machst rote Beetesalat und jetzt mache ich den gebratenen Kürbis. Warte mal, den mach ich mal hier rüber. Mal sehen, ob das klappt.
Und wo ist jetzt dein Kind eigentlich? Wo ist dein Kind jetzt?
Passt bei Papa
auf?
Ja.
Der macht das. Meine auch. Beide bei Papa, die haben gestern Kürbisse geschnitzt.
Oh, sehr gut.
Süß, ja, total niedlich.
Fühlst du dich also manchmal als Mutter so ein bisschen, oh, ich glaube, ich reiche nicht aus oder ja, mache ich absolut. Das alles richtig und so, dass voll. Man, ja?
Ja, total. Ich habe auch immer das Gefühl, also egal was ist, irgendwie, es ist sowieso nie richtig. Also wenn ich jetzt da bin, habe ich das Gefühl, ich bin nie richtig da. Wenn ich weg bin, habe ich das Gefühl, oh Gott, die armen Kinder, ich bin zu wenig da und irgendwie, also ja, ich glaube, es gehört aber zum Muttersein dazu, das ist, glaube ich, die ganz normale Wahnsinn. Soll ich eigentlich irgendwas decken oder machen oder so?
Ja, warte mal, wir essen hier. Ich gebe dir mal Besteck. Ja. Magst du Feta-Käse?
Ja, mag ich eigentlich auch.
Aber also ich mach's hier rein. Kann sich ja jeder überlegen. Manchmal schmeckt es so ein bisschen herzhaft. Gar nicht so schlecht. Achso, ich mach mal hier Löffel und Gabel.
Was ist denn eigentlich mit...
Ja... das liebe Team kann auch essen, aber ich glaube, die wollen
lieber
selber timen. Deswegen, ich lasse das nämlich hier. Stelle alles bereit.
Oh Mann, ey, das ist ja hier voll das Dinner.
So. Genau. Du guckst, was du da noch reinhaben willst. Ach so, das Wichtigste.
Ja.
Das Dressing.
Ah. Was ist das für ein Dressing?
Also, da habe ich jetzt so ein paar verschiedene Öle drin. Leinöl, Olivenöl.
Mm, sehr gut.
Botenstoff. Bisschen Senf, Salz, Pfeffer, bisschen Kurkuma und Himbeergelee.
Das klingt ja gut. Bin ich mal gespannt.
Du, wir werden es gleich sehen. Hattest du in deinem Leben mal so eine richtige beschissene Phase?
Ja, hatte ich häufiger tatsächlich.
Also heute spricht man immer so, hattest du eigentlich auch schon mal so ein Burnout oder so eine Depression oder so eine Panikattacke oder irgendwas?
Na, also ich würde mal sagen, da spricht man halt heute eigentlich nicht so gerne drüber, ne? Also ist ja einfach so in unserer Leistungsgesellschaft, muss immer alles super, alles wunderbar. Ich glaube, ich bin ein Mensch, auch was du vorhin meintest, so, ne, Selbstbewusstsein und so. Ich habe eigentlich gar kein Selbstbewusstsein. Und ich glaube, ich kann einfach, also ich bin halt so, dass ich viele Sachen einfach dann irgendwie auch von mir wegschiebe. Ich kann auch sehr gut vergessen. Also auch Sachen, die mich sehr verletzt haben oder Menschen, die mich sehr verletzt haben, da fallen mir dann irgendwann nicht mal mehr die Namen ein, weil ich das so einfach aus meinem Leben rausdränge. Ja, wirklich. Aus meinem Leben halt rausdränge. So. Ja. Manche Sachen verfolgen dich natürlich für immer. Aber.
Also Verdrängungskünstler im Sinne von, damit setze ich mich jetzt nicht weiter auseinander.
Nee, ich setze mich damit schon eine gewisse Zeit auseinander, aber wenn ich dann merke, dass es mir nicht gut tut, mhm, dann versuche ich es halt einfach so emotional und geistig von mir wegzuschieben. Also, und das funktioniert auch. Also, ja. Und wegen der Frage, also klar gab es ganz oft Phasen, wo es mir echt überhaupt nicht gut geht. Ich oder
mach mal das
gut
Fenster geht. Irgendwie zieht es ein bisschen.
Ja.
Okay, kommen wir zurück auf das Thema.
Mhm. Ja, also ich glaube, ich bin ein Mensch, ich habe sehr hohe Hochs und sehr tiefe Tiefs. Also habe ich einfach, ist so, weiß ich auch. Und es gibt Tage, da geht es mir sehr, sehr gut und ich fühle mich sehr, sehr gut. Und es gibt Tage, da geht es mir wirklich sehr, sehr schlecht. Also es ist auch so. Ich würde jetzt nicht sagen, ich leide an Depressionen, aber bin eigentlich auch schon immer so. Mein Opa war auch so, diese tiefe, schwere Melancholie. Aber ich glaube auch, ich brauche die auch, um kreativ sein zu können. Weil irgendwie aus allem schlechten Gefühlen und allem Negativen entwächst auch wieder irgendwie was Positives so. Und wenn es dir nicht, also ich glaube, wenn alles so immer so gleich ist, so auf einer Linie, dann kannst du das gar nicht haben. Also ich glaube auch die größten Kreativen und unserer Geschichte, die hatten alle sowas. Also dass sie einfach mal ganz, ganz dolle Tiefs hatten. Schumann zum Beispiel hatte auch ganz dolle Tiefs.
Mhm. Also fühlst du dich dann manchmal so ein bisschen so depressiv oder so, also auch so erschlagen vom Leben?
Ja, von allem. Also dann von wirklich von allem. Also wirklich. Also Haushalt zu viel, Kinder zu viel, alles zu viel, Arbeit zu viel.
Und wenn du Termine hast, was machst du denn dann?
Dann nichts. Einfach machen.
Machst du die ohne Abend, sagst du nicht ab?
Nee, das würde bei mir nie in Frage kommen. Nee. Das ist ja auch so, ich glaube, ich kann mich ganz gut so in meiner Traurigkeit sozusagen so einigeln dann.
Mhm.
Und ich brauche das auch, dass ich dann nur Raum für mich habe, also auch dann gar keinen und nicht meinen Freund sehe oder so. Und danach geht's dann aber auch wieder.
Aber da kommst du selber raus?
Ja. Ja. Also bei mir ist das wirklich, ich bin dann einfach richtig traurig. Ohne Grund. Ja. Also da gibt's jetzt auch keinen äußeren Anlass irgendwie, nee, dass ich okay. jetzt, ne? Also ist dann einfach in dem Moment so. Oder dann vor ein paar Jahren ist auch ein Freund von uns an Krebs verstorben, auch nach kurzer Zeit. Der hat sich zum Beispiel am Ende ganz doll mit Buddhismus beschäftigt und mit Meditation.
Hat als er die Diagnose dann bekommen hat?
Na, im Bett dann nachher. Also,
ja?
Ja, ja, hat ganz viel meditiert. Ja. Hm. Ja, und ja.
Hast du schon mal jemanden beim Sterben richtig begleitet?
Ja, meine Oma. Die war im Hospiz gewesen und das erste Mal war das so, also die erste Diagnose war, dass sie halt einen Tumor hatte. Ich weiß jetzt nicht wo. Und dann war das irgendwie so gewesen, dass der Arzt, weil ich hatte damals da dieses ökologische Jahr und habe auf dem Biobauernhof gearbeitet, das war direkt am Krankenhaus. Und ich war halt die erste sozusagen, weil meine Oma hörte natürlich schlecht, die Diagnose gehört hat.
Mhm.
Und habe das dann halt meiner Mutter mitgeteilt, die kam ja dann auch alle so. Und dann war das nachher so, dann lag sie, also nach den ganzen Operationen und dem ganzen Theater, irgendwann, also eine gewisse Zeit später, total zusammengekaut. Die war eigentlich immer eine total toughe, straighte, sie fährt alleine Auto, sie macht alles. Also sie war immer so voll autark, voll selbstständig, bis zum Schluss den Garten umgegraben und so, ne? Also immer so völlig für sich. Und dann ging es ihr halt sehr schlecht, die Chemo und so, alles hat nichts geholfen. Und dann bin ich ins Krankenhaus wieder, wollte sie besuchen und wusste das aber nicht, dass es so schlimm ist. Und dann kam dann ein Arzt ans Bett und ich war da bei ihr. Und dann hat sie, ja, sie muss jetzt ins Hospiz, also jetzt. So. Und ich glaube, das wussten die auch alle nicht, die Kinder von ihr. Und dann bin ich halt mit ihr zusammen in diesem Transporter innerhalb des Geländes zum Hospiz gefahren. Und es war wirklich wie in so einem Film. Wie bei einer Flug übers Kuckucksnest, dieser Indianer.
Mhm.
Dieser Indianer wirklich stand am Fußende von meiner Oma, sagte natürlich keinen Ton, ich war nur am Heulen, stand halt über meiner Oma an dieser Liege und der stand da halt völlig stumm. Also und guckte halt immer nur so betroffen, so ein bisschen leicht so. Und dann sind wir da im Hospiz angekommen, das war eigentlich total schön, also so schön wie ein Hospiz halt sein kann. Das war halt ganz warm und die Farben waren ganz warm, so orange-brauntöne und nicht so diese Krankenhaus, wir sind
Türkis,
hier völlig
hellgrün, blau
und weiß und wir sind hier völlig überfordert und sie liegt da alleine in der Ecke rum, so, weißt du? Und sie hat halt auch gerne geraucht. Und dann durfte sie da halt auch rauchen. Und das war halt alles so total, das war halt auch in der Weihnachtszeit, war halt wirklich so total schön gewesen. Und dann kam der Arzt, der hatte dann auch keinen Kittel an, sondern kam halt in seiner Freizeitskleidung. Dann durfte sie endlich Morphium kriegen und so, ne? Und dann hat sie einen Satz gesagt, den will ich auch nie vergessen. Sie hat gesagt, sie sieht die anderen Menschen über die Leiter klettern. Und das war eigentlich schon der Prozess, wo sie angefangen hat halt zu sterben, ne? Wo sie halt sich sozusagen verabschiedet hat von ihrem Leben und eigentlich schon auf Weg auf die andere Seite halt war. Genau. Mhm. Und dann waren wir auch sehr oft da im Hospiz und irgendwann setzte halt so ein bestimmter Geruch ein. Ich nenne es jetzt mal so einen Leichengeruch, würde ich sagen. Also da fängt der Körper schon an, sowas abzusondern. So süßlich. Ja, und dann ist sie auch die Nacht, ist sie dann verstorben.
Mhm. Ja. Und du bist bis zum Ende da geblieben dann?
Also in der Nacht nicht, nee, sie wollte das. Also ich glaube tatsächlich, sie hat gewartet, bis wir alle
weg, bist,
bis
ne?
alle ja. weg sind. Alle. Ja. Hat sich dann, glaube ich, noch von ihrem Sohn und dann ist sie dann, ja. Mhm.
Mhm. Und das hat dir dann so die Angst vor dem Tod so ein bisschen genommen?
Mhm. Also ich fand, also was ich tatsächlich, also wegen Angst vorm Tod, also mein Opa habe ich ja auch gestorben gesehen und hatte dann seinen Hochzeitsanzug an. Und da fand ich das ganz schlimm, dass der eingeäschert worden ist. Also das fand ich so schlimm. Das war so ein Mann, ne? So ein bisschen kräftiger, 100 Kilo und so ein richtiger Typ. Und dann sitzt du da in dieser Kapelle und dann ist da so eine mini blaue Urne und du denkst, so dieser 1,90 Meter große, starke Typ ist jetzt so ein Häufchen Asche in der Urne. Das ist doch eine Scheiß. Also ich fand es eine Scheißvorstellung. Mhm. Oder als meine Uroma gestorben ist, das war eine super Beerdigung. Weil die war alt, die sah total happy aus, die haben sie schön zurecht gemacht. Nee, ist so wirklich. Die lag in diesem offenen Sarg vor der Kapelle in so einem Dorf auf dem Friedhof. Alle konnten vorbeigehen, sich verabschieden. Danach gab es halt Kaffee und Kuchen und so, ne? Und das war so eine total warme Beerdigung, weil das war alles super im Einklang gewesen. Mhm. Sie sah total gut aus, also mit ihrem Kopftuch, was sie halt immer so hatte, ne? Ja. Also ich würde mich halt auch nie verbrennen lassen. Das ist eine total, ich weiß nicht, wer sich so einen Mist ausgedacht hat.
Tja.
Das ist so eine, ich finde es so blöd irgendwie. Klar, es ist nur der Körper, aber trotzdem.
Also, ich würde mich verbrennen lassen.
Ja, warum?
Weil ich glaube, dass alles, was wichtig ist, ja vorher schon aus dem Körper rausgegangen ist.
Ja, aber
und das, was übrig bleibt, ja. Was willst du denn damit machen? Willst du es dann noch den Würmern geben?
Nö. Hm.
Es ist doch, im Grunde genommen, ist doch das Leben schon raus. Wenn du dem Körper die Zeit gibst, dass genau. er auch wirklich stirbt.
Genau.
Und die Seele
genau.
ja, so
genau.
willst rausgehen kann.
Ja, genau. Ja.
Dann liegt da ein Körper, eine Materie. Ich weiß nicht. Also ich.
Haben die Würmer noch was von? Ja, ist ja so. Wenn du das halt, mal so ganz es, pragmatisch
ja, natürlich,
nimmst,
ja, klar. Ne?
Dann wirst du halt.
Also es ist ein natürlicher Prozess in dem Sinne, weil es ja viele Urvölker ja. oder die Tiere legen sich ja auch hin, da verbrennt ja auch keiner was. Mhm. Aber ich glaube,
tust du sogar noch was
viele Religionen oder Völker verbrennen eben die Menschen dann auch.
Ja, aber das hat ja auch wieder hygienische Ursachen oft. Ne?
Natürlich, klar.
Ja, also ich fand ja immer die Vorstellung total, total
gut. Du, aber diese Entscheidung, ja. was mache ich eigentlich danach? Das ist in der Großstadt, wird das immer krasser.
Ja, voll.
Also ich habe es gesehen ja. auf dem Friedhof. Den meine Eltern da hatten. Früher waren irgendwie so ganz viele Erdbestattungen.
Mhm.
Und heute ohne. Und dann auch noch Massengrab, anonym, ist mir egal, muss nicht dran stehen. Ja. Ich habe ihn ja im Kopf. Oder ja. dann kommen diese Stelen sozusagen, wo du nur noch deine Fächer hast.
Mhm. Ja.
Ich weiß nicht.
Also ich bin ja tatsächlich, ne, um jetzt ins Offen, also ich finde ja total klasse, wenn das gehen würde bei dem Gunther von Hagen. Ich finde das ja super. Dass man dann halt noch für medizinische Zwecke benutzt wird, die Organe kann man...
Würdest du das machen?
Ja, ich würde das wirklich gerne machen eigentlich. Aber ich würde mir gerne die Garantie geben lassen, dass er die Haut...
Deine Haut willst du aufheben lassen?
Ja.
Du willst dir einrahmen?
Nee, dass
schön
er die
nebeneinander die Hautlappen trocknen.
Dass er die ausstellt, das kannst du ja machen. Wirklich. Der hat der russische Gefangene benutzt und da siehst du ja auch richtig die Tattoos. War das nicht alles umsonst zu Lebzeiten?
Hast du mal gefragt? Das würde mich mal echt.
Ich habe mich damit beschäftigt, da gibt es einen Vertrag, den kannst du ausfüllen. Das Problem ist bei dem Vertrag, dass die dir nicht zusichern, was und wie viel die von dir benutzen. Das heißt, du gibst deinen Körper denn dem hin und dann kann der sagen, ach nee, ich habe jetzt eigentlich nur Lust auf deine Kidneys, deine Nieren. Mhm. Und dann nehme ich halt nur den Nieren und der Rest kommt halt weg. Ja, dann ist ja auch doof, ne?
Ja.
Wenn du dann nur die Nieren benutzt. Genau. Ja. Oder in Amerika zum Beispiel ist es erlaubt, da darfst du dich in einem Sarkophag mumifizieren lassen. Finde ich auch eine tolle Sache. Gibt es aber in Deutschland nicht, ist verboten. Kostet 100.000 Dollar. Mhm. Und dann hast du richtig, kannst du dir auch die Optik, wie sie es von außen aus...
Würdest du das ins Testament reinschreiben, wie du es gerne hättest dann danach?
Ja, doch.
Oder hast du schon mal mit jemandem drüber gesprochen?
Ja, ja, also alle wissen, dass ich auf keinen Fall verbrannt werden will.
Okay.
Also das ist schon mal klar.
Ja.
Ja, meine Tochter findet die Mumifizierung auch ganz spannend.
Überleg dir mal bitte. Hey, da musst du, ich weiß gar nicht, wie man das macht. Kommst du da in so eine Box rein?
Hey, das ist richtig. Wie ägyptisch sein? Kannst du dir auch so einen Katze oder Hund oder was ich nicht was? Du kannst auch tatsächlich, damals haben die es ja gemacht, ein Ölbild, ne? Dein Gesicht als Ölbild und dann auf die Mumie drauf sozusagen gepackt.
Also Sarah, bei dir lohnt sich's wirklich. Aber ich glaube, meinen bleichen Körper, wo nicht ein Bild drauf ist.
Wieso? Also, du siehst ja im Sarkophag eh nicht. Also, mal, könnten sich deine Kinder den Sarkophag ins Wohnzimmer stellen? In Amerika alles erlaubt, in Deutschland nicht. Das gibt's ja auch die Diskussion, du kannst dich ja auch als Diamant pressen lassen.
Ja.
Ist in Deutschland auch nicht erlaubt, musst du in der Schweiz machen.
Das finde ich sogar noch interessanter.
Ja, das ist ganz gut. Habe ich letztens auch gehört, da hat einer die Mutter in die Schweiz überführt. Und dann haben die da 3 Diamanten rausgekriegt aus der Mutter. Und die haben sie dann innerhalb der Geschwister verteilt.
Weißt du, was meine größte Erkenntnis ist?
Na?
Man muss den Tod ein bisschen mehr mit Humor nehmen.
Voll, bin ich absolut derselben Meinung. Das ist ja auch das, ich wollte ja so gerne ein Buch machen über den Tod. Da habe ich mal recherchiert. Gibt ja wirklich tolle Bücher über den Tod, ja. Zum Beispiel hier dieses Ente, Tulpe und Tod. Da habe ich auch so geheult beim ersten Mal. Und es sind aber trotzdem Bücher, wenn du mal guckst, Rezensionen. Also es ist ja, der Mann hat ja Preise gekriegt ohne Ende, aber total negativ. So ein schreckliches Buch, so ein schlimmes Buch. Oh, mein armes Kind, mein armes Tralala, Hopsasa. Das ist aber nicht, weil das Buch so schrecklich ist und alles so traurig, sondern weil die Leute damit nicht klarkommen. Und das ist das Problem, weil das Thema einfach ein Thema ist, was die halt, was man nicht gerne spricht, was man nicht gerne sieht. Ja, aber der Tod als Figur finde ich schon, also ist total spannend.
Weißt du, den Kindern wird aber der Tod immer als schrecklicher Typ mit einer Sense und einem schwarzen Umhang und so dargestellt. Das heißt, unsere Bilder vom Tod sind ja immer sehr einschüchternd. Mhm. Aber vielleicht ist es gar nicht so.
Nö, der kann auch
vielleicht ganz. Ist der Tod ganz. Eine ganz freundliche Gestalt und er erlöst ja eigentlich eher.
Ist ja bei der Ente auch so, bei Ente, Tulpe und Tod. Der begleitet ja die Ente und dann sitzen die wieder auf dem Baum, dann pflücken die noch ein Blümchen und so. Und irgendwann schläft die Ente dann ein.
Mhm.
Mhm. Da ist der ja auch eigentlich ganz nett. So begleitend halt. Und ich bin halt schon immer da, so, ne?
Mhm.
Bin da, seit du auf der Welt bist.
Okay, dann müsste man eigentlich über das nächste Thema noch nachdenken. Was ist mit, wenn du selber entscheidest?
Wann du gehst?
Mhm.
Ja, finde ich total gut. Ich habe letztens auch über den Günther Sachs eine Doku gesehen. Dachte ich, absolut vollkommen richtig. Alles richtig gemacht. Er hat die Diagnose gekriegt, dass er schwer dement wird. Und er hat gemerkt, die Demenz geht los und er hat sich erschossen. Kann ich absolut nachvollziehen. Er hat selber gewählt, wann er stirbt.
Und wie machst du das mit deiner Religion klar? Also naja, Selbstmord steht ja nun nicht auf der
Regelliste zu du. Also ich glaube ja wirklich, wie gesagt, das habe ich dir, also wenn du dann krank ist, also wenn du irgendwas hast, wo du weißt, also da gibt es jetzt, das wird nicht mehr besser, sondern alles nur noch schlimmer und irgendwann bist du so ein Häufchen Fleisch, was da irgendwie rumliegt und du warst vorher ein selbstbestimmter, autarker Mensch und dann kriegst du irgendwann gar nichts mehr mit und das willst du ja weder dir noch deinen Freunden irgendwie antun und eigentlich, glaube ich, möchte man ja auch irgendwie so gehen, wie man sich gut gefühlt hat und nicht, wie man nachher da im Endstadion irgendwie ist und also ich finde das völlig okay.
Findest du nicht egoistisch?
Nö, wieso? Das ist doch viel egoistischer, also finde ich, wenn du jetzt sagst, guck mal, du weißt, du bist total schwer krank oder du wirst richtig krank, es müssen sich noch alle um dich kümmern und das ist total, also das ist doch viel schlimmer. Du weißt nicht, wie lange das Siechtum dauert, also sowas habe ich ja auch schon alles gesehen. Das ist viel schlimmer. Und dann liegst du da vielleicht, wenn es noch ganz blöd läuft, dann will sich irgendwann gar keiner mehr um dich kümmern. Dann liegst du da total alleine rum, irgendwo anonym. Und dann hast du ein paar Pfleger, die kommen mal ab und zu vorbei. Das ist doch der totale Scheiß. Dann lieber rechtzeitig sagen und tschüss. Also
Du, ich glaube, das wird in Zukunft auch noch viel mehr passieren.
Das ist weil ja jetzt in den auch ganzen Diskussion gerade, ne?
Mhm.
Ja, genau.
Warst du schon mal bei so einem Heiler oder bei einem...
Ja, Heiler war ich schon öfter und Schaman...
Was macht der?
Na, also ich bin bei einem, der halt Handauflegen macht tatsächlich. Also nicht wirklich auflegen, sondern einfach nur rüber geht mit den Händen.
Aber nicht Reiki?
Nee, Reiki ist das, glaube ich, nicht. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist eine ganz...
Der fühlt es, wo was ist.
Ja, und das ist auch von der Story so ein bisschen, du fährst da in eine Kneipe irgendwo auf einem Dorf in Brandenburg und da ist der dann halt alle 14 Tage, drei Wochen, dann ist da schweinevoll, da gibt es so ein Fähnchen, das stellst du immer weiter, dann ist der nächste dran und da sind alle, egal, Kinder,
Eltern. Wie heißt der? Das muss ich mir aufschreiben.
Ich weiß das nicht, wie der heißt, da muss ich meinen Stiefvater fragen. Und,
Aber wo kommt der her?
Das weiß ich auch nicht.
Ist das ein Inder oder?
Nee, das ist so ein... Also so ein älterer, leicht übergewichtiger Typ, der sitzt dann da. Nee, mhm. Wirklich. Und der redet auch nicht mit dir. Und es geht auch total schnell. Und der hatte zum Beispiel das bei mir, wie gesagt, mit diesen Nieren so. Ne? Ja. Du trinkst halt zu wenig. Also das ist jetzt keine Riesenerkenntnis. Aber
okay, er hat Sarah, das hätte ich dir auch sagen können.
Nee,
wenn du Augenringe hast, so eine faltige Haut.
Aber ich sehe ja nicht so aus.
Nein, das stimmt.
Ich sehe ja nie so aus, als wenn ich zu wenig trinke.
Das stimmt.
Ja. Aber auch so andere Sachen, ja, der auch so seelische Sachen und so. Und das macht er halt nur mit den Händen. Und der nimmt dafür auch kein Geld. Also du kannst ihm halt was geben so oder auch nicht.
Also Spendenbasis.
Ja, genau. Ja. Und wie gesagt, da rennen alle hin, ne? Von 0 bis 100. Und dann auch wirklich so richtig, wo du so denkst, der konservative Bauherr, so ja. Irgendwie so ein Bauleiter oder wie das heißt so, ne? Und der sitzt dann da halt auch mit seiner Frau am Tisch und wartet auf den... Verrückt, ne? Mhm. Und das ist 2019, ne? Auf einem Dorf in Brandenburg sitzt ein Typ in der Kneipe und macht Handauflegen.
Ja. Ich bin nächste Woche bei einer Schamanin.
Ja?
Ja.
Und was macht die mit dir? Was willst du machen?
Weiß ich nicht.
Ah.
Ich will wissen, erstmal habe ich gesagt, ich will mal wissen, was ich für ein Krafttier habe.
Ah, das weiß ich.
Weißt du das?
Ja, Maus habe ich.
Maus?
Ja.
Und wie wurde das rausgefunden?
Ich habe eine schamanistische Reise gemacht damals.
Wie lange geht denn sowas?
Das ging, eigentlich weiß ich es gar nicht mehr. Also ich glaube, es ging nicht lange, aber wahrscheinlich war es doch länger gewesen. Mhm. Ja, genau.
Und dann kam dir so das Bild?
Nee, also ich bin eigentlich, also das weiß ich auch noch, ich bin in eine Baumhöhle gelaufen, also durch einen Baum durch und bin dann eigentlich in eine andere Welt gekommen. Also es war halt wie so eine andere...
Diejenige, die leitet dich da durch, ne? Ja. Oder du gehst...
Also
oder?
Ich bin da, also es war ein Er.
Okay.
Und ich bin da eigentlich dann halt durch und das war halt auch am Anfang ziemlich anstrengend gewesen, also da überhaupt hinzukommen. Ja, wie so eine Kraft, die da immer so zwischen einem steht, ne? Und dann aber am Ende war das halt wirklich so ein Licht, so was aufgeht, ne? Genau, und dann kam da eigentlich direkt auch die Maus um die Ecke und ist dann mit mir da lang. Also es ging eigentlich...
Und was heißt einfach. Jetzt Maus?
Das weiß ich auch nicht. Habe ich mich auch nie mit beschäftigt, also... Mhm. Aber ich fand es einfach so, es war halt wirklich ein guter... Also
deswegen ist die Maus auf so vielen Seiten.
Ja, die ja vielleicht unterbewusst ist sie ja wirklich...
Ganz oft habe ich die Maus gesehen.
Ja, die
aber hier vorne ist sie nämlich auch drauf.
Ja, die habe ich auch mit Absicht immer ins Buch gemacht. Die ist auch überall immer dabei, irgendwo versteckt und man kann die suchen. Ja, in den Büchern. Die kleine Maus.
Also Schaman hast du durch, den Energieheiler. Hast du schon mal was anderes ausprobiert?
Nee, Rückführung würde ich gerne mal machen, habe ich aber noch nicht. Ich glaube, da brauche ich erst Zeit. Also so im Sinne innerlich dieses so, ich bin jetzt bereit, das zu machen. Habe ich noch nicht.
Wie viele Leute gibt es, mit denen du so darüber sprechen kannst?
Ja, Kelly. Gibt's nicht.
Aber so gibt es nicht so viele, ne?
Nee.
Aber lustigerweise, wenn man so ein paar gefunden hat, es gibt dann ganz viele, die offen sind.
Ja, ja, genau.
Und die wissen wollen, okay, wie komme ich an mehr Bewusstsein oder irgendwas ran? Wie kann ich über mich mehr erfahren?
Ja, das stimmt. Also tatsächlich ist es so, ich glaube... dass viele gar nicht drüber reden und es aber trotzdem ein Thema ist. Ich habe letztens auch eine polnische Freundin, Magosha, die hatte ein Buch, ich weiß gar nicht, ein russisches Buch und da konntest du anhand der Zahlen gucken, wann, wo, wie du gelebt hast, tralala, obsasa, welche Seele du hattest, Männlein, Weiblein. Und das war eigentlich total, also es war halt so ein Witz irgendwie, dachte ich erst so ein Orakelwitz, aber eigentlich war das richtig gut gewesen. Stimmt auch. Also wirklich.
Mhm.
Und sie beschäftigt sich mit sowas halt auch. Und da hätte ich es halt auch nicht gedacht, ne? Ja.
Ist krass. Aber das Leben hat viele Facetten.
Ja, das ist so.
Du musst dich noch mal hinsetzen.
Ja, ich setze mich auch noch mal.
Weil dein Kaffee ist nämlich noch hier.
Mein warmer Kaffee.
Mein warmer Kaffee und mein trockener Kuchen.
Die passen perfekt zusammen.
Ne, also weißt du, Sarah?
Na, was denn?
Es hat mir richtig Spaß gemacht.
Ja, ich finde es auch super.
Und ich habe so viele Sachen erstmal über dich kennengelernt. Und weißt du, ich bin immer so dankbar, weil man so oft Menschen und Frauen trifft, die so ihren Weg irgendwie gefunden haben und das, was das Leben alles so mit sich bringt. Und vor allen Dingen, man denkt dann, man hat so manchmal Themen und ist so alleine damit. Mhm. Und dann gibt es andere, die haben das auch, die sind zwar einen anderen Weg gegangen, aber die haben trotzdem die Themen, die man so hat. Ja. Ja? Das finde ich ganz...
Man ist dann mit nicht ganz, alleine, ne?
Ja, ja, ich finde das ganz beseelt. Und was hat dich so... Also das, was mich am meisten jetzt irgendwie nachhaltig nochmal beschäftigt, also jetzt gerade noch im Kopf ist, was wir gesagt haben, dass wir mit dem Tod humorvoller umgehen sollen.
Ja, das stimmt. Und eigentlich habe ich ja auch, also eigentlich hat mir das...
Das war für dich jetzt so gerade so,
ja.
Da rattert es bei mir jetzt schon weiter. Ja. Und für dich?
Ja, für mich auch, dass ich eigentlich doch das Buch machen werde. Weil ich hatte das wirklich schon weggelegt, weil ich dachte, das wird eh kein Erfolg. Weil das keiner kaufen will, weil wer kauft schon gerne was über den Tod. Mhm. Aber das ist so ein Projekt, also so eine Geschichte, die ich schon so lange in meinem Kopf habe und auch jetzt schon angefangen habe, mit so kleinen Bildern darzustellen. Ich sollte das, glaube ich, doch einfach machen.
Ja. Und das muss etwas sein, weißt du, für alle. Also ob Kinder oder
das sehe ich ja eh immer so. Das
Kranke, ist, ja. Weißt du?
Ja.
Also okay, also das klingt jetzt blöd. Die Zuhörer werden jetzt denken so, na super, die haben ja ein tolles Ende.
Für so eine Kuchen und Tod.
Kuchen, Kaffee.
Tod.
Und ja, man könnte den Tod ein bisschen humorvoller sehen. Ja, liebe Zuhörer, es ist so. Weil am Anfang, wenn man geboren wird, ist so viel Freude dabei meistens. Mhm. Und am Ende irgendwie sackt es ab und dann vergammelst du irgendwo. Und man muss sich das irgendwie, glaube ich, so angenehm wie möglich machen.
Mhm.
Ja,
ja,
du hast recht.
Sarah ist jetzt vom Hof gefahren und ich sitze hier auf meiner Couch und halte ihr wunderschönes, selbstgemaltes Bild in der Hand. Das Leben ist ein Wunder, ist der Titel. Irgendwie schon, oder? Wie geht es dir jetzt eigentlich so nach der Stunde mit Sarah und mir? Ich bin auf jeden Fall inspiriert von ihrer natürlichen Offenheit und von ihrer Schnelligkeit im Sprechen und Denken. Das fand ich unglaublich schön. Und mir ist klar geworden, dass diese bunten Farben, dass die Figuren und die Form und ihr eigenes Zeitgefühl ein Ausdruck ihrer inneren Vielfalt und Neugierde sind. Ich glaube, das ging auch dem ganzen Team so. Wir haben so viele verschiedene Themen besprochen. Nicht alles unbedingt in der Tiefe, aber vielfältig und bunt wie ein Blumenstrauß. Und vielleicht fängt es auch an, sich leichter zu leben, wenn wir den Tod einfach mit mehr Humor und Selbstverständlichkeit nehmen. Hat mich sehr zum Denken angeregt. Und ich lade dich ein, komm weiter mit auf meine Reise durch den Kopf und durch das Herz unserer Mitmenschen. Und dafür brauchst du mich eigentlich nur abonnieren. Du findest mich zum Beispiel auf iTunes, Spotify, Deezer oder Soundcloud. Und ich freue mich riesig, wenn du eine Bewertung abgibst und mich sogar mit deinen Freunden teilst. Das wäre toll. Wenn du Fragen und Anregungen hast, dann schick mir gerne eine Nachricht an mail@hausamsee-podcast.de. Lass uns im Gespräch bleiben. Bis zum nächsten Mal.
Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen.